RRI Internasionale Sendung Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying.
Voice of Indonesia, di Internationale Sendung von Radio Republik Indonesia in Jakarta, präsentiert die Nachrichten und aktuelle Informationen sowie Unterhaltungsprogramm.
Sie können jeden Tag unsere Sendung in deutscher Sprache über die Frequenzen 15.150 oder 95.25 und 11.785 kHz oder Audio On Demand in d.voi.co.id hören.
Guten Abend, liebe Hörerfreunde und Hörer der Stimulations. Herzlich willkommen zu unserem heutigen Programm am Samstag, den 15. August 2017. Die Stimulations in Jakarta in deutscher Sprache sendet wie immer zuerst die Nachrichten. Dann hören Sie Presseshow, Vergangenheit und Gegenwart, im Blickpunkt wunderbares Indonesien, dies und das, und im Anschluss unser Musikprogramm. Sprecherinnen im Studio sind heute Puji Astuti, Sri Unun, Setiorini, und Handaro. Aus Jakarta wünschen wir Ihnen gute Unterhaltung.
Die Stimme Indonesiens mit den Nachrichten.
Hier ist die Stimme Indonesiens mit Nachrichten. Hören Sie zuerst die Schlagzeilen. Präsident Joko Widodo fordert die Bevölkerung auf, die Grundbriefe für die Wohlfahrt zu nutzen. Präsident betont die Existenz der sogenannten Generation Y als Änderungsträger. Das Wachstum der Nahrung- und Getränkeindustrien überschreitet die Hoffnung. Die Regierung fördert indonesische Unternehmer, um große Chancen zur Beschaffung der Waren und Dienstleistungen in den Vereinten Nationen zu nutzen. Regionalleiter treffen sich in Moskau. Jakarta und Moskau erneuern Abkommen der Städtepartnerschaft. Hören Sie nun die Einzelheiten. Der indonesische Präsident Joko Widodo hat gestern in Velt in Niti Mandala den Pasar Bali symbolisch 12 von 5.900 Bewohnern Grundbriefe durch das Programm des Wolden systematischen Katasters überreicht. Dabei sagte der Präsident, dass die Überreichung dieser Grundbriefe den Besitz des Grundstücks der Bewohner stärker und den Grundkonflikt verhindern könne. Präsident Joko Widodo forderte die Bewohner auf, die diese Grundbriefe bekommen hätten, sie so gut wie möglich nutzen. Die Bevölkerung könnte diese Grundbriefe aus Sicherheit oder Bankgarantien nutzen, um Kredite für das Kapital ihres Geschäftes zu bekommen, erklärte Präsident Joko Widodo weiter. Der Präsident rief ebenso die Bevölkerung auf, die Kredite von der Bank nicht konsumtiv auszugeben. Bei der Überreichung dieser Grundbriefe waren unter anderem der Gouverneur von Bali, Made Mangkupastika, der Minister für Landwirtschaft und Raumgestaltung, Sopian Jalil, und einige Bezirksleiter und Bürgermeister anwesend. Der indonesische Präsident Joko Widodo macht auf die Existenz der sogenannten Generation Y als Agent im Zeitraum der kommenden 5 bis 10 Jahre, welche den politischen und wirtschaftlichen Markt beeinflussen wird. Man sollte darauf achten. Das sagte Präsident Joko Widodo gestern in Kuta, dem Bezirk Badung der Provinz Bali. Der Präsident machte darauf auch wirklich existent sei. Demzufolge lese die Generation Y in Zukunft keine Zeitung und sehe kein Fernsehen mehr. Sie trage nur noch Smartphones. Man soll sich auf diese Änderungen fokussieren. Daher rief der Präsident alle Seiten auf, bereit zu sein, diesen Änderungen zuvorzukommen, da die Generation Y in Zukunft den Markt der Wirtschaft und Politik beeinflussen werde. Das Wachstum der Nahrungs- und Getränkeindustrien hatten die Hoffnung überschritten. Nach Angaben der Behörde für Zentralstatistik BPS erreichte das Wachstum der Mieter- und großständigen Industrien in den ersten drei Monaten dieses Jahres 7,4%, werden das Wachstum der kleinen und mikroständischen Industrien 5,82% erzielte. Das sagte der indonesische Industrieminister Erlangga Hartarto gestern der indonesischen Nachrichtenagentur Antara in Jakarta. Demzufolge sollten die nationalen Nahrungs- und Getränkeindustrien ihren Exportmarkt vergrößern, um ihre Arbeit zu stärken. Sie sollten ebenso einen Innovationsdurchbruch ihrer Produkte machen, damit in- und ausländische Verbraucher dafür interessieren könnten. Denn dieser Sektor habe eine wichtige Rolle in der Entwicklung der nationalen Industrien, vor allem im Beitrag im Bruttoinlandprodukt PDB für die Produkte außerhalb Öl und Gas, erklärte Erlangga Hartarto weiter. Das indonesische Außenministerium fördert die indonesischen Unternehmer dabei, um die großen Chancen zur Beschaffung der Waren und Dienstleistungen in den Vereinten Nationen zu nutzen. Durch ihre Kapazität könnten die indonesischen Unternehmen mit anderen Ländern konkurrieren, um das Projekt zur Beschaffung der Waren und Dienstleistungen in den Vereinten Nationen zu gewinnen. Das sagte die ausführende Generaldirektorin für multilaterale Zusammenarbeit des Außenministeriums Anita Luhulima vorgestern in Jakarta beim Seminar zum Thema Geschäft der Waren und der Dienstleistungen der Vereinten Nationen. Nach Angaben des UN Global Marktes 2016 betrug der Handelswert der Waren und Dienstleistungen der indonesischen Unternehmen in den Vereinten Nationen 106 Millionen US-Dollar. Dieser Wert ist der höchste zwischen den ASEAN-Mitgliedsländern. Einige Gouverneure, Bezirksleiter und Bürgermeister und Städte treffen sich vom 4. bis zum 6. August beim 2. indonesischen Festival im Hermitaggarten Moskau. Es wurde von der indonesischen Botschaft in Moskau, Russland, durchgeführt. Die Teilnehmer sind unter anderem die Gouverneure von Aceh, Irwandi Yusuf, von Nord-Sumatra, Tengku Eri Nuradi, von Jakarta, Jarod Saifullah Hidayat und der Gouverneur von West Java, Ahmad Heriawan, sowie einige Bezirksleiter und Bürgermeister. Der Handelsminister Enggar Gyasto Lukita und seine Ebenen im sogenannten Ministerium wurden auch beim Bankett der indonesischen Botschaft in Moskau anwesend. Der indonesische Botschafter in Russland, Wahid Supriyadi, sagte, dass die bilateralen Beziehungen zwischen den Regierungen Indonesiens und Russlands schon 60 Jahre andauerte und sich gut entwickelte. Er fuhr fort, die Figur und die Führungschaft des ersten indonesischen Präsidenten Sukarno werde vom russischen Volk respektieren. Der Botschafter rief die Gouverneure, Bezirksleiter und Bürgermeister auf, für alle potenziellen Regionen zu bewerben, um die Wirtschaft und Handelszusammenarbeit mit Russland zu stärken. Die Provinzregierung Jakarta und die Stadt Moskau, Russland, erneuerten das Kooperationsabkommen der Städtepartnerschaft. Der Gouverneur von Jakarta, Jarod Saifullah Hidayat, sagte vorgestern in der indonesischen Botschaft in Moskau, dass er und der Bürgermeister Moskau, Sergei Sobyanin, dieses Kooperationsabkommen unterzeichnet hätten. Die erste Kooperation zwischen den beiden Städten, die im Jahre 2006 durchgeführt wurde, wurde im letzten Jahr beendet. Jarod Saifullah Hidayat erklärte weiter, dass das System der Raumgestaltung in Moskau wie das öffentliche Transportsystem in Jakarta als Vorbild angewandt werden könne. Er fuhr fort, Moskau werde ebenso die Zusammenarbeit im Sportbereich entwickeln. Der Gouverneur von Jakarta besucht Moskau während seiner Anwesenheit am 2. indonesischen Festival in Hermitage Garden. Das waren die Nachrichten der Stimme Indonesiens in Jakarta.
Veröffentlichung der Gewinner des internationalen Voice Quizzes 2017. Liebe Hörerinnen und Hörer der Stimme Nations auf aller Welt. Die Stimme Nations des Staatsrundfunks RRI Wurzelfis danken Ihnen dafür, dass Sie unsere Sendung treu verfolgen. Außerdem danken wir Ihnen auch für Ihre Teilnahme am internationalen VoIQuiz 2017. Wir haben aufgrund der Sitzungsbeschlusses der Leiter und der leitenden Beamten der Stimme Nations und 9 Koordinatoren der Sprachabteilungen 3 Hauptgewinner des internationalen Quizzes der Stimme Nations 2017 festgelegt. Diese 3 Hauptgewinner bekommen einen Urlaubpreis in Indonesien. Es sind folgende Personen. Erstens Aurora Kopliku aus Albanien. Zweitens Dietmar Wolf aus Deutschland. Drittens Said Salim Akil aus Jordanien. Wir grüßen die Gewinner. Wir laden die Hauptgewinner dieses Quizzes dazu ein, vom 5. bis zum 11. September dieses Jahres Indonesien zu besuchen. Die Stimme Nations erwartet ihre Ankunft in Indonesien. Dieses Programm wird von der Stimme Nations durchgeführt. Neben diesen Gewinnern geben wir auch 10 treuen Zuhörern Trostpreise.
Die Stimme Indonesiens hält die Würde am Leben.
Liebe Zuhörer der Stimme Indonesien, hören Sie nun unser Programm Precious Show. Wir beginnen mit der Tageszeitung Media Indonesia. Diese Tageszeitung schrieb in ihrer Überschrift Drogenbekämpfung im Gefängnis. Eigentlich soll ein Gefängnis ein Ort, der die Gefangene abstrecken kann, werden. Es kann aber passieren, dass das Gefängnis ein sicherer Ort für die Gefangene sei, um ihre Verbrechensaktion weiterzumachen. Es ist kürzlich der indonesischen Polizei gelungen, den Schmuggel von 1,2 Millionen Pillen Ekstasy aus den Niederlanden mit dem Wert von 600 Milliarden Rupiah oder etwa 46 Millionen US-Dollar zu vereiteln. Die Polizei hat dabei 3 Personen festgenommen und eine Person erschossen. Hinter der Festnahme wird eine Tatsache aufgedeckt, dass der Schmuggel der Ekstasy-Pillen von Aseng initiiert werde. Aseng, der ein 50-jähriger Verurteilter im Drogenfall ist, lebt nun im Gefängnis von Nusa Kambangan in Central Java. Media Indonesia schrieb, dass alle Seiten bedauern, denn es gibt noch Gefangenen, die das illegale Drogengeschäft vom Gefängnis kontrollieren können. Diese Zeitung fordere die Sicherheitsapparate auf, diesen Fall zu ermitteln. Warum Aseng noch das Drogengeschäft von Gefängnis durchführen kann und auch das entschiedene Maßnahme gegen die verwickelten Apparaten im Gefängnis zu ergreifen. Die Nationale Antidrogenbehörde BNN brachte zum Ausdruck, dass 60% des Drogenhandels im Inland vom Gefängnis kontrolliert werden. Deshalb wartet man auf den Schritt des Ministeriums für Justiz und Menschenrechte, um die entschiedene Maßnahme gegen die Beauftragte im Gefängnis als Verräter zu ergreifen. Media Indonesia zufolge sei die intensive Sicherheitsmaßnahme ein Muss, damit das Gefängnis ein Paradies für Drogenhändler weiter nicht werden kann. Nun kommen wir zum Tagesblatt Sindo. Sindo schrieb betitelte seinen Kommentar mit der Kontroverse des Vilgerfartfonds. Obwohl die Verwendung des Vilgerfartfonds für Investitionen im Infrastruktursektor noch eine Idee ist, reagiert aber die Gesellschaft darauf vielfältig. Eine große Kontroverse ereignet sich sogar. Die vielfältige Reaktion der Gesellschaft zeigt, dass die Verwaltung des Vilgerfartfonds vorsichtig durchgeführt werden muss. Allerdings ist der Vilgerfartfonds in Höhe von Trillionen Rupiah sehr interessant, um verwendet zu werden. Aber auf anderer Seite wünscht sich die Regierung, die kein Geld zur Realisierung der Infrastrukturprojekte hat, um den Vilgerfartfonds zu optimieren. Sindo schrieb, wenn sie die große Kontroverse in der Gesellschaft ereignet, ist es normal, denn der Fiegelpfarrfonds ist das Geld der Gesellschaft für Fiegelpfarr. Wie der Direktor für die Verwendung des Fiegelpfarrfonds und das integrierten Hajj-System des indonesischen Religionsministeriums Ramadan Harisman erklärte, ist die Verwendung des Fiegelpfarrfonds für die Investition in verschiedenen Sektoren kein Problem, da die Fiegelkandidaten ihr Geld ausgezahlt und das Formular unterzeichnet haben. Der Religionsminister Lukman Hakim Saifuddin betont, dass der Fiegelpfarrfonds für produktive Programme einschließlich für die Finanzierung des Infrastrukturaufbaus verwendet werden könne. Vorher wünschte sich der Präsident Joko Widodo, dass die Verwaltung des Fiegelpfarrfonds in die produktiven Sektoren maximalisiert werden könne. Er hoffe, dass dieser Fonds für den Infrastrukturaufbau verwendet werden könnte. Zuletzt kommen wir zur Tageszeitung Kompass. Diese Tageszeitung schrieb über die Verteilung des Dorffonds. Die Öffentlichkeit beschwert sich darüber, dass laut der Information der Fonds für Dörfer in Indonesien von der Provinzregierung missbraucht werde. Nachdem das Gesetz Nummer 6 von 2014 über das Dorf ratifiziert wurde, hat die Zentralregierung den Fonds in großer Summe für die Dörfer in den Provinzen gegeben. Die Regierung stellt den Fonds in Höhe von 60 Trillionen Rupiah für etwa 75.000 Dörfer in ganz Indonesien zur Verfügung. Anfangs hat eine Besorgnis angesichts der Verwaltung des Dorffonds entstanden. Ohne die Vorbereitung des Systems, die professionellen Arbeitskräfte und die gute Arbeitskultur kann der Fonds missbraucht werden. Die Nationale Antikorruptionsbehörde KPK hat den Bezirksleiter von Pamekasan Madura Ahmad Syafi'i Yasin, den Leiter des Inspektorat von Pamekasan Sucipto Utomo, den Leiter des Staatsanwaltschaft von Pamekasan Rudi Indra und den Dorfleiter von Dasok Agus Mulyadi angesichts des Missbrauchs des Dorffonds festgenommen. Kompas zufolge muss die Regierung ein System vorbereiten, um den Missbrauch des Dorffonds zu hindern. Das Korruptionssystem muss mit dem transparenten System geschlossen werden. Die Kontrolle für den Dorffonds muss weit offen sein. Die Apparate in den Dörfern müssen auch kontrolliert und begleitet werden, sodass sie den Fonds für den Wirtschaftsaufbau in Dörfern verwenden können. Liebe Zuhörer, soweit die Presseshow.
Liebe Hörer, herzlich willkommen zu unserem Programm Vergangenheit und Gegenwart. An dem Datum des 5. August regneten sie einige Dinge von historischer Bedeutung. Wir beginnen mit dem 5. August 1949, an dem ein Erdbeben in Ecuador 6.000 Menschen tötete. Am 5. August 1949 kam es zu einem großen Beben der Stärke 6,8, das 50 Städte zerstörte. Im Erdbebengebiet, das in Ambato zentriert wurde, wurden ganze Städte und Siedlungen dem Erdboden gleichgemacht. Aus diesem Grund war die Evakuierung der Opfer in den Gebäuden ziemlich schwer und viele andere Länder unterstützen den Genesungsprozess. Zusätzlich zu den Toten waren tausende Menschen obdachlos. Am 5. August 1962 wurde das Hotel Indonesia eingeweiht. Das Hotel Indonesia ist das erste 5-Sterne-Hotel in Jakarta. Das Hotel wurde am 5. August 1962 von dem ersten Präsidenten Soekarno eröffnet. Die Asian Games 4 im Jahr 1962 zu begrüßen. Das Hotelgebäude wurde von dem Architekten Abel Sorensen und seiner Frau Wendy aus den Vereinigten Staaten entwickelt. Auf einer Fläche von etwa 25.000 Chui und Achi Quadratmeter verfug das Hotel über das Symbol der freien Zusammenkunft der Nationen. Das Hotel wurde als Kulturerbe der Jakarta-Regierung von dem Gouverneur im Jakarta Dekret Nummer 475 von dem 29. März 1993 eingestuft. Am 15. August 2003 tötete eine Bombe im JW Marriott Virgin Mansion und verletzte 156 Personen. Sie explodierte in der Lobby des Hotels in Südjakarta 12:45 Uhr, als die Besucher ihr Mittagessen zu sich nahmen. Die Quelle der Explosion kam von einer Autobombe in einem Toyota Kijang. Die Bombe wurde von einem Mobiltelefon ausgelöst. Das JW Marriott Hotel befindet sich im goldenen Dreieckbereich in der Nähe der großen Straße Denpasar und mehrerer ausländischen Botschaften, wie zum Beispiel die Büros der Botschafter von Finnland, Schweden, Norwegen und Peru. Etwa 2000 Meter von dem Marriott entfernt liegt die chinesische Botschaft. Liebe Zuhörer, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Auf Wiederhören.
Im Blickpunkt Analyse der Nachrichten und der täglichen Ereignisse.
Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu unserem Programm im Blickpunkt zum Thema Indonesien ruft Unterstützung für Palästina beim Treffen der Islamischen Zusammenarbeitsorganisation auf. Auf Vorschlag Indonesiens und einiger Länder, vor allem der Mitglieder der Exekutivkomitees der Islamischen Zusammenarbeitsorganisation, wurde das Sondertreffen der Organisation Exekutivkomitees am Dienstag, den 1. August in Istanbul, der Türkei, durchgeführt. Dieses Treffen dient dazu, auf die Gewalttaten und die Beschränkung durch Israel gegenüber den Palästinensern im Komplex der Moschee Al-Aqsa zu unterbinden. Bei diesem Treffen wurde Indonesien von der Außenministerin Retno LP Marsudi vertreten. Dabei rief Retno Marsudi die Unterstützungen für die Palästinenser auf. Indonesien kritisierte stark die Beschränkung des Gebiets in der Moschee Al-Aqsa und der Gewalttaten, die Todesopfer gebracht haben. Das sagte Retno Marsudi am 2. August in ihrer schriftlichen Meldung bei diesem Sondertreffen weiter. Die Muslime sollten sich einigen und konkrete Maßnahmen ergreifen, um Palästina zu helfen. Dabei forderte Retno Marsudi auch die ICO-Mitgliedsländer, verschiedene Organisationen einschließlich des UN-Sicherheitsrates auf, auf Israel Druck auszuüben, damit Israel seine Änderungen und alle UN-Resolutionen in Verbindung mit Palästina folge. Retno Marsudi schlug bei diesem Sondertreffen vor, dass ICO den UN-Rat für Menschenrechte in Genf auffordern solle, um eine Beratung wegen der Übertretung der Menschenrechte in Al-Aqsa durchzuführen. Der Außenminister Retno Marsudi zufolge sei Israel für die Gewalttaten in Al-Aqsa verantwortlich. Er sei nicht die Erste. Israel solle für die illegale Besetzung und die Übertretung der Menschenrechte verantwortlich gemacht werden. Laut Retno Marsudi sei das Ereignis im Komplex der Moschee Al-Aqsa ein Reflex auf die Gewalttaten, die die Menschenrechte übertreten und die Folge der illegalen andauernden Besetzung Israels in Palästina seien. Retno Marsudi fuhr fort, Israel solle die Stabilität wiederherstellen und den Status quo für den Komplex der Moschee Al-Aqsa sichern. In diesem Zusammenhang schlug die Außenministerin die ICO-Mitgliedsländer vor, den Komplex auch so international zu schützen. Dieser heilige Komplex beherberge drei Religionen, nämlich den Islam, das Christentum und das Judentum, und sei als Fundort des Weltkulturerbes. Bei diesem Treffen betonte sie die Wichtigkeit zur Durchführung der Friedensverhandlung aufgrund des Prinzips der Zwei-Staaten-Lösung, Two-State-Solution, und es wurde eine Kommuniqué mit der Sicherweise Indonesien erstellt. Das war unsere Sendung im Blickpunkt.
Hören Sie verschiedene Informationen über indonesische Kunst und Kultur im Programm Wunder Indonesiens.
Liebe Zuhörer und Zuhörerinnen der Stimme Nations, herzlich willkommen zu unserem Programm Wunderbares Indonesien, in dem wir Ihnen über die reiche Chile, Kuche, Kunst und Kultur des Landes berichten. Dieses Mal werden wir Ihnen die Insel Tikus vorstellen. Außer auf der Kurzwelle können Sie unsere Sendung auch über Livestream voi.co.id hören. Liebe Zuhörer, wenn Sie die Stadt Bengkulu besuchen, ist Ihre Reise nicht komplett, wenn Sie die schöne weiße Sandausdehnung der Insel Tikus nicht genießen. Tikus ist eine Koralleninsel, die westlich der Stadt Bengkulu liegt. Vom Stadtzentrum aus liegt diese Insel etwa 10 Kilometer entfernt. Die Insel Tikus ist von Korallen umgeben und reich an Lebewesenressourcen. Der dortige Wald ist seit einiger Zeit eine Touristenattraktion. Das Fauna-Potenzial dieser Insel besteht aus einem Korallen-Ökosystem und Meereslebewesen. Die weiße Sandausdehnung ist am Abend ein Lebensraum für die dort vorhandenen Schildkröten, die aufs Festland kommen, um Eier zu legen. Es gibt immer besondere Tauchpunkte. Diese Insel bietet klares Wasser und schöne Korallen an. Sie ist es wert, besucht zu werden. Liebe Zuhörer, die Tikusinsel ist für die Touristen, die sich für das Angeln interessierten, ein passender Ort. Denn es gibt dort verschiedene Fischarten zwischen den Korallen, wie unter anderem Koi, Kerapu, Kakap, Nggiri und Bawal. Sie können dort ihre geangelten Fische genießen. An dieser Insel können Sie schwimmen, da dort das Wasser angenehm frisch ist. Wenn Sie auf dieser Insel tauchen, können Sie dort die Schönheit der Korallenriffe und der Meereslebewesen genießen. Liebe Zuhörer, um die Tikusinsel zu erreichen, können Sie ein Fischerschiff mieten. Von der Küste Tapak Duri, der Stadt Bengkulu aus, ist diese Insel in 30 Minuten zu erreichen. Die dortigen Fischer sind auch bereit als Reiseführer für die Touristen, die diese Insel besuchen, zu dienen. Sie müssen 150.000 Rupiah oder 14 US-Dollar für die Zutrittskarte zur Insel pro Person bezahlen. Im Preis sind der Transport, Reiseführer, Essen, Trinken, Fotos unter Wasser und Snorkelgeräte eingeschlossen. Liebe Zuhörer, die Insel Tikus wird auch die Insel Menara genannt, da es dort einen Turm gibt, der die Richtung der Schiffe, die an bei ihr vorbeifahren, zeigt. Es gibt auf dieser Insel keine Cottages oder Gasthäuser. Dafür, wenn Sie dort länger verweilen und genießen möchten, können Sie bei dem Wächter des Turms übernachten oder dort zelten. Er wohnt in einem Haus. Sie sollten Getränke und Essen selbst mitbringen, da es dort keine Verkäufer gibt. Wären ihres Aufenthaltes auf dieser Insel können sie wirklich absalden. Liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, das war unser Bericht über die Tikusinsel in Bengkulu, Sumatra. Damit beenden wir unser Programm Wunderbares Indonesien. Auf Wiederhören. Das Programm Die Vielfalt Indonesiens ist ein Programm, das den Zuhörern vielfältige gegenwärtige Informationen über Indonesien präsentiert.
Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu unserem Programm Dies und Das. Heute berichten wir über das Dieng Kulturfestival 2017. Das Festival findet vom 4. bis zum 6. August im Gebiet Banjarnegara der Provinz Zentraljava statt. Die meisten Programme des Dieng Kulturfestivals werden an dem Gelände des Tempels Arjuna veranstaltet. Das 14. Dieng Kulturfestival hat das Thema Der Geist der Kultur. Die sakralen, uralten Kultur und Zivilisation werden bei dem Festival gemeinsam mit der Jazz-Musikaufführungen in der schönen Landschaft der Hochebene Dieng präsentiert. Dem Dorfoberhaupt von Dieng Kulon, Slamet Budiono, zufolge haben die Besucher am ersten Tag des Festivals Spezialitäten von Dieng wie zum Beispiel Mi Ongklok, Tsaritsa und Purwaceng genossen. Verschiedene Produkte der kleineren und mittelständischen Betriebe werden auch dort zur Schau gestellt. Am Abend wird die Musikaufführung Jazz über den Wolken vorgeführt. Am zweiten Tag werden die Besucher eingeladen, das Panorama des Sonnenaufgangs auf der Spitze von Dieng Plateau zu sehen. Der bekannteste Platz für Sonnenaufgang sind die Spitze des Berges Prau und der Hügel Sikunir. Die anderen Sehenswürdigkeiten sind Arjuna Tempel, Sikidang Krater und der See Talaga Warna. Slamet Budiono sagte ferner, es gebe ein neues Programm bei dem Dieng Kulturfestival dieses Jahres, nämlich das Caping Festival. Caping ist traditioneller Hut der javanischen Bauer, der aus Bambu, Pandanblättern oder Palmblättern gemacht wird. 3000 Caping werden für die Besucher mit besonderen Tickets verteilt. Neben Caping erhalten die Besucher Pinsel zum Malen über die Dieng-Schönheit auf Caping. Bei dem Dieng Kulturfestival wird die Tanztheater über die Geschichte der dreadlocked Haare in Dieng. Es gibt auch Lampion-Festival. An dem letzten Tag des Festivals findet das Ritual Ausschnitt der Dreadlocked Haare statt. Liebe Zuhörer, das war das Programm Dies und Das. Auf Wiederhören.
Morgen, wir treffen uns wieder mit dem gleichen Programm, aber mit anderen Informationen über Indonesien. Veröffentlichung der Gewinner des internationalen VOI Quizzes 2017. Liebe Hörerinnen und Hörer der Stimo Nations auf aller Welt. Die Stimo Nations des Staatsrundfunks RRI Wutsevis danken Ihnen dafür, dass Sie unsere Sendung treu verfolgen. Außerdem danken wir Ihnen auch für Ihre Teilnahme am internationalen VOI Quiz 2017. Wir haben aufgrund der Sitzungsbeschlusses der Leiter und der leitenden Beamten der Stimo Nations und neun Koordinatoren der Sprachabteilungen drei Hauptgewinner des internationalen Quizzes der Stimo Nations 2017 festgelegt. Diese drei Hauptgewinner bekommen einen Urlaubpreis in Indonesien. Es sind folgende Personen. Ersten Aurora Kopliku aus Albanien. Zweiten Dietmar Wolf aus Deutschland. Dritten Said Salim Akil aus Jordanien. Wir grüßen die Gewinner. Wir laden die Hauptgewinner dieses Quizzes dazu ein, vom 5. bis zum 11. September dieses Jahres Indonesien zu besuchen. Die Stimulations erwartet ihre Ankunft in Indonesien. Dieses Programm wird von der Stimulations durchgeführt. Neben diesen Gewinnern geben wir auch 10 treuen Zuhörern Trostpreise.
Musikregenbogen, verschiedene Musikarten von der Stimme Indonesiens.
Liebe Hörerinnen und Hörer der Stimme Nations, wir treffen uns wieder beim Programm Musikregenbogen, in dem wir Ihnen die indonesische Lieder vorstellen. Dieses Mal werden wir Ihnen die indonesische Lieder von Kota präsentieren. Am Anfang hören Sie das indonesische Lied mit dem Titel Satu Indonesia oder Indonesia Eins. Gute Unterhaltung. Liebe Zuhörer, das war das Lied Satu Indonesia oder Indonesian Eins von Kota. Das Lied Satu Indonesia beschreibt den Zustand der Welt, in dem die Menschen sich nicht umeinander kümmern und ein Auge Bäuer teilen. Die Texte laden auch junge Menschen in Indonesien ein, sich in Frieden, Liebe und Kultur zu vereinen. Das Lied Satu Indonesia ist das erste Lied mit der Nuance des Nationalismus, das von der Musikgruppe Kota in ihrem vierten Album Never This im Jahr 2014 veröffentlicht wurde. 10 Jahre vor der Veröffentlichung des Albums Never Dies wurde die Rockband ursprünglich aus einem Wide Web gebildet. Kotak bedeutet 4 Seiten oder 4 Ecken, die zusammen in einer Box kommen. Der Name repräsentiert auch 4 verschiedene Personen, aber vereint in einer Musikgruppe. Die Bildung der Band zu dieser Zeit bestand anfangs aus Cella, Ices, Pari und Posan. Im Jahr 2006 wurde Tantri als Sängerin. Im Jahr 2011 verließ Posan diese Musikgruppe. Konzentrierte ist auf sein Musikprojekt. Liebe Zuhörer, bevor wir mehr über Kota sprechen, jetzt hören Sie ein Lied noch von Kota mit dem Titel Tanah Airku oder Mein Heimatland. Viel Spaß beim Zuhören. Liebe Musikfreunde, Sie haben gerade das Lied Tanah Airku oder Meine Heimatland gehört. Das Lied Tanah Airku, das die Schönheit Indonesiens darstellt, wurde von Frau Sud komponiert. Das Lied Tanah Airku wurde von Kota in ihrem siebten Album dem Titel Long Life Kota am Ende des Jahres 2016 wieder gesungen. Neben Tanah Airku hat die Band mit den Fans mit dem Spitznamen Kerabat Kota auch ein Lied mit der Nuance des Nationalismus im Album mit dem Titel Never Dies Album. Dieses Lied hat den Titel Merah Putih oder Rot und Weiß. Dieses Lied erzählt über die indische Fahne. Liebe Zuhörer, das war unser Programm Musikregenbogen über die Lieder von Kota. Zum Schluss hören Sie zwei weitere Lieder mit dem Titel Merah Putih oder Rot und Weiß, die von Kota gesungen wird. Und Jakarta wünschen wir Ihnen gute Unterhaltung und auf Wiederhören.
RRI Internationale Sendung Voice of Indonesia.
Informing, Connecting, Dignifying.
Voice of Indonesia di Internasional Sendung von Radio Republik Indonesia in Jakarta presented Ihnen Nachrichten, aktuelle Informationen und Unterhaltungsprogramme.
Sie hören noch unsere Sendung RRI World Service Voice of Indonesia in Frequenzen von Kurzwellen 15.150, 9.125, 11.780 kHz im Programm der Deutschen Sendung. Sie können auch unsere Sendung im Radionet de.voi.go.id hören.
Die Stimme Indonesiens hält die Würde am Leben.
sekali saja. Awal kali ku berjumpa dengan dirinya. Kali ini ku temukan cinta dalam hati berbicara.
RRI Internasionale Sendung, Voice of Indonesia.
Informing, Connecting, Dignifying.
Voice of Indonesia, di Internasionale Sendung von Radio Republik Indonesia in Jakarta, präsentiert die Nachrichten und aktuelle Informationen sowie Unterhaltungsprogramm.
Sie können jeden Tag unsere Sendung in deutscher Sprache über die Frequenzen 15.150 oder 95.25 und 11.785 kHz oder Audio on Demand in d.voi.co.id hören.
Richten Sie Ihre Kritik und Meinungen in de.voi.co.id oder richten Sie Ihren Brief an Voice of Indonesia, die internationale Sendung von Radio Republik Indonesia, Jalan Merdeka Barat, Nummer 4-5 Jakarta oder PO Box 1157 Jakarta 1011 Indonesia. Außerdem vereinigen Sie sich mit uns im Facebook und im Twitter von Voice of Indonesia, VOI Indonesia.